Jetzt wollen wir nun tatsächlich das Wort des lebendigen Gottes hören, damit der Herr wirklich zu uns reden kann. Dass wir nicht bloß was Religiöses hören, sondern ihn selber. Da dürfen wir jetzt mal still werden noch und ihn bitten, Herr, öffne mein Herz, dass du in mein Herz hinein reden kannst. Und ich bete auch, Herr, gib mir, dass ich es weitergeben kann, so wie du das willst. Lass nochmal still werden. Dein Wort, o Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Es soll mal Karfreitag drei Begriffe, drei Worte über allem stehen. Letzte Stunden, letzte Schreiben, letzte Worte. Vielleicht denkt mancher schon, naja, es ist ja tatsächlich sowas wie das Letzte. Da möchte ich einmal so eine Geschichte erwähnen, beziehungsweise eine biblische Geschichtsdarstellung, wie sie im Alten Testament bei dem Buch des Propheten Daniel im 5. Kapitel steht. Ein hochdramatisches Kapitel im Danielbuch. Es gab damals Weltreiche, eins davon war das Neue Babylonische Reich. Das hatte einen Herrscher, der war einer der Nachfolger des großen Nebukadnezar, der die Juden aus Israel einfach gekapert hat und mit nach Babylon genommen hat. Und der die Gefäße des heiligen Tempels der Juden aus Jerusalem weggenommen hat und nach Babel verschleppt hat. Und einer seiner Nachfolger, Nabonid, der hatte einen Sohn und der Nabonid, der wollte mehr nach Richtung Westen, Arabien, Haran, sich ausdehnen und dort herrschen. Da hat er seinen Sohn sozusagen als Zweitherrscher in Babylon, in der Stadt Babel eingesetzt, Belsazar. Und dann gab es eben die weltpolitischen Entwicklungen. In Persien war ein gewisser Kyros an die Macht gekommen und wie das so ist mit den Machthabern dieser Welt, die können es nicht lassen, die müssen einfach andere überfallen. Und das hat er nun auch mit dem Neuen Babylonischen Reich gemacht. Und ich kann jetzt die ganze Politik, bin auch nicht da, um politisch zu werden jetzt, aber immerhin. Er hat es geschafft, bis zur Hauptstadt vorzudringen und die Hauptstadt in den ersten Außenbezirken und dann bis ins Zentrum hinein zu besetzen. Und dann blieb noch ein Ort übrig, das war der große Königspalast in Babel. Und dort gab es noch den Belsazar mit seinen Untergebenen, mit seinen Großen. Und an diesem Abend, um den es im Kapitel 5 geht, da fängt er an, ein Fest zu feiern. Aber nicht bloß ein Festle, sondern ein richtiges Fest. Da haben sie auch Wein getrunken und so. Und dann hat er seine ganzen Frauen, nicht, ich weiß nicht, wie viele Frauen der hatte, das war so, zusammengenommen. Und seine Großen, seine Minister, alle da. Und dann auch noch die ganze Besatzung da, es waren wahrscheinlich noch Hunderte, die in diesem Palast waren. Und dann feiern die. Und das muss ganz schön hoch hergegangen sein. Draußen standen schon die Feinde, die Perser, Kyros. Und drinnen feiern die. Bloß nicht dran denken, wir sind die Größten. Und jetzt passiert, das müsst ihr mal lesen, ne? Ich wollte das jetzt nicht alles vorlesen, das müsst ihr mal lesen. Das ist hochspannend. Ja. Der heiße Krimi, könnte man sagen, weißt du? Aber viel interessanter. Plötzlich, als die so richtig drin waren, ist gegenüber dem Thron sozusagen an der Stuckwand dieses Riesenpalastes eine Hand zu sehen, eine menschliche Hand, wahrscheinlich riesengroß. Die fängt an die Wand etwas zu schreiben, mitten in diesem, also ich tue mich gerne mal so in andere hineinversetzen, wisst ihr? Es wird mir bloß schwer, mich in den König hineinzuversetzen, ich war nie einer, ne? Aber es ist mir irgendwie, ich dachte, ich muss mich mal hineinversetzen. Geht es mir jetzt so, als wenn ich langsam so eine Gänsehaut kriege? Kennst du das? Gänsehaut? Du musst nicht gleich backen, aber du kriegst eine Gänsehaut. Oh, was ist denn das? Und vor allen Dingen, ich kann es nicht lesen. Was soll denn das? Und auf einmal kommt über den, der so großspurig war, eine Angst, der fängt an zu zittern, steht direkt dort, die Knie schlotterten gegeneinander, schreibt die Bibel alles, musst du mal vorstellen, so ein Kerl, wie der da schlottert, der Herr Belsatzer. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als dass er ruft, was machen wir jetzt? Wir haben doch hier, und jetzt geht's los, Wahrsager, Zauberer, Astrologen, alles solche Überirdische, die sich mit solchen Dingen scheinbar auskennen. Die müssen sofort kommen, sind alle noch im Palast, kommen her, sehen das. Was soll das bedeuten? Ergebnis gleich null. Jetzt nutzt alle Wahrsagekunst nichts mehr. Das möchte man allen sagen, die am Erzgebirge an Wahrsagerei sich gehalten haben. Ich habe nicht nur einen kennengelernt. Nicht ganz so groß wie in Babel, aber immerhin. Ja, nun sitzen sie da. Und dem wird Angst und Bange, jetzt können die mir das auch nicht sagen. Was ist denn hier los? Hier stimmt doch was nicht. Angst. Draußen stehen schon die Perser. In dem Moment ist ein Beispiel, wie Frauen in der Bibel herausragend sind, kommt doch tatsächlich die Mutter von Belsatzer rein und grüßt, der König lebe ewig. Der König lebe ewig. Und dann sagt sie, ihr habt doch alle Angst. Und auf einmal sind sie ganz still, auch die Männer, dass die Frau nur was sagt. Und die Frau sagt, es gibt einen von deinen Untertanen, obwohl es Jahrzehnte her ist, dass der bei deinem Vorfahren Nebukadnezar eine große Rolle gespielt hat, das ist ein gefangener Jude aus Jerusalem. Der hat sogar noch den Namen genannt, den er von Jerusalem hatte, Daniel. Gott ist mein Richter. Und dieser Daniel hat eine überragende Geisteskraft. Sie spricht von den Geistern des Himmels. Versteht ja nicht, welcher Gott es ist. Aber sie weiß irgendwie, der hat was anderes als unsere Astrologen. Holt den her, der kann euch das deuten. Ja, Gott wollte, dass durch ihn klar wird, was los ist. Und nicht sich Menschen darüber Gedanken machen. Und jetzt holen sie den Daniel, weil die Mutter das so gesagt hat. Und in dem Belsatzer kocht es, jetzt muss er sich so einen, den er schon abgeschrieben hat, der aber noch im Palast war, auch noch unterordnen, was sagt der? Und der kommt und er sagt, kannst du uns sagen? Ja, die stehen ja alle in Hochspannung. Und dann sagt er, ja, ich kann das. Und der König Belsatzer hatte schon seinen Astrologen versprochen, wer das entziffern und deuten kann, der kriegt von mir eine goldene Halskette und der wird zum Dritten im Staat. Ach, draußen stehen schon die Perser. Und das ist jetzt der Moment, wo der Daniel ihm sagt, dem König, er gibt ihm nicht mal eine Anrede, behalte dir deine Geschenke, aber ich bin bereit, dir zu sagen, was das bedeutet. Du hast jedenfalls genauso gehandelt wie dein Vorfahr Nebukadnezar, der aber dann noch zur Erkenntnis gekommen ist, dass es ein lebendiger Gott ist, der hier Geschichte macht. Aber du lehnst ihn ab. Das sagt er vor allen diesen Staatsgrößen, die um ihn herum sind. Eine hochexplosive Situation. Aber der Besatzer kann ja nichts mehr machen. Du hast ihn verleugnet. Du hast seine Geräte aus dem Tempel heute missbraucht. Ich sage, wenn ich mal so höre, wie aktuell das immer wieder ist, dass man einen Krieg auch noch als geistlich, metaphysisch bezeichneten Kampf, als wäre das, dann nimmt man noch den lebendigen Gott zum Kronzeugen für einen Mordfeldzug. Das ist genau die Situation des Belsazar damals. Aber es hat sich nichts geändert auf dieser Welt. Aber nun deutet er, und dieses Wort, was er da gedeutet hat, das lese ich jetzt mal im Urtext, ab Vers 25. Jetzt sind sie alle hochgespannt. Keiner kann es lesen, keiner kann es deuten. Daniel bekommt von Gott die Einsicht. Das ist es, von Gott her. Und es steht, er sagt, und dies ist die Schrift, die geschrieben worden ist. Mene, mene, tekel, u, farsin. Das ist Aramäisch. Und dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königreich gezählt und hat es preisgegeben. Tekel, du bist gewogen worden auf der Waage und als mangelhaft gefunden worden. Peres, das ist die Einzahl von Parsim, abgerissen worden ist dein Königreich und ist hingegeben worden an Medien und Persien. Und jetzt sagt der Belsazar, wenn du das jetzt sagst, dann hast du mir gesagt, was auf mich zukommt. Er gibt ihm die Geschenke noch. Aber er ändert sich nicht. Seine letzte Chance umzukehren, vertan. Und der letzte Vers im 5. Kapitel heißt, in der darauffolgenden Nacht wurde Belsazar getötet von den Persern, die dann die Burg erobert haben. Letzte Stunden, letzte Schreiben, letzte Worte. Das Mene Tekel ist in unserer Sprache übergegangen. Ein Mene Tekel heißt so viel wie Vorsicht, höchste Spannung. Es kommt was. Es ist ein Vorbote, eine ganz gefährliche und gefahrenansagende Voraussage. Und dein Königreich ist gezählt, haben wir auch ins Deutsche übernommen, wenn wir sagen, die Tage sind gezählt. Kommt aus dieser Stelle. Und gewogen, du bist zu leicht, du hast nichts mehr zu sagen, Belsazar. Und dein Reich wird geteilt, Peres, kommt Persien davon. Hier ist Persien im Blick. Aber Persien ist auch schon wieder vergangen. Aber die Schrift ist in der Bibel uns genannt. Und jetzt sage ich, ja, warum rede ich denn von dieser Schrift? Warum denn? Weil 539 Jahre, das war im Jahr 539, ist das Perserreich das neue Weltreich geworden. Neubabylonien ist in dieser Nacht untergegangen. In der Zeit 539 später gab es eine neue Inschrift. Wir haben sie gerade gehört. Da hängt einer am Kreuz. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Die schlimmste Strafe im Römerreich zu dieser damaligen Zeit war die Kreuzigung. Ich kann es mir nicht vorstellen, was man dort für Leiden erzeugt hat. Und was aus einem Menschen wird, der an so ein Kreuz genagelt wird. Und dieser, der dort hängt, der hat auch letzte Worte gesagt und über ihm eine letzte Schrift. Und die Schrift, das wird extra gesagt, stand in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Schrift. In der Schrift, die heute noch und weiterhin Weltreiche beeinflusst hat, Menschheit beeinflusst hat. Sprache der Bibel, Sprache der weltweiten Geisteswissenschaften, griechisch. Sprache eines letzten Weltreiches, das bis in unsere Zeit hineinreicht, Romanum, Imperium Romanum. Und diese Sprache, in diesen drei Sprachen, hat der damalige Landpfleger, Prokurator Pontius Pilatus diese Schrift geschrieben. Auf Hebräisch, Yeshua, Nosri, Hamelech, Hayehudim, Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus Nazarenus, Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden, lateinisch. Ich habe es gerade draußen noch gesehen, vor eurer Kirche. Da muss wohl mal irgendwas gehangen haben. Da steht noch Inri dran. Das ist es. Jesus Nazarenus, Rex Judeorum. Und dann Johannes 19, griechisch. Jesus Nazoraios. Ha Basileus ton Judaium. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das steht über einem Sterbenden, der schlimmer zugerichtet nicht mehr sein kann. Es wirkt zynisch. Der soll der König sein. Der Pilatus hatte ihn gefragt, wer bist du? Bist du der König der Juden, da du sagst es? Und ich bezeuge die Wahrheit. Und er sagt, was ist Wahrheit? Und lässt sich einwickeln von den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Der muss ans Kreuz. Und dann ist er am Kreuz. Und doch, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, nennt er diesen Jesus auf seinem Schriftzug als angebliche Ursache für dieses Urteil König. Und merkt gar nicht, König der Juden, dass das die Bezeichnung für den kommenden Messias im Alten Testament ist. Ihr kennt alle das Wort aus Jesaja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Der Messias am Kreuz. Ja, und so einer kann doch nicht herrschen. Liebe Leute, was ist denn das? Der sagt zuletzt noch, es ist vollbracht. Ach, da kann man doch bloß lachen. Aber drei Tage später wird aus dem letzten Wort das erste Wort. Aus dem letzten Wort wird das Wort, das gilt, wenn es keinen Belsatzer, keinen Hitler und keinen Putin mehr gibt. dann ist und schon jetzt ist er, schon jetzt ist er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er spricht das letzte Wort. Und wisst ihr, ich habe hier mal von Marburger Medien so eine Sache mitgebracht. Da haben sie mal letzte Worte von irdischen Größen aufgeschrieben. Also zum Beispiel von dem Chef der, sagen wir mal, Kapelle, die beim Untergang der Titanic noch bis zuletzt gespielt hat. Und da ist überliefert, der hätte dann, als die Wellen schon fast drüber waren, zuletzt seinen Leuten gesagt, seinen Mitmusikern, leben Sie wohl, meine Herren, stilecht, aber das war's. Oder der Churchill soll als letztes Wort gesagt haben, es langweilt mich alles. Toll. Und wenn ihr vielleicht noch, ich will nicht zu viel hören wollt, da war eine Hauswirtschafterin beim Karl Marx, kennt ihr vielleicht, ne? Noch so irgendwie. Und der Karl Marx hätte also gesagt, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber sie hat ihm gesagt, sie möchte doch von ihm nochmal wissen, was er denn als letztes auf seiner irdischen Zeit sagen würde. Und hat sie ihn gefragt. Und da hätte er gesagt, raus hier, letzte Worte sind etwas für Deppen, die nicht genug gesagt haben. Das sind letzte Worte von hochbegabten Menschen. Aber die letzten Worte, die letzte Schrift, die dort am Kreuz erscheint, ist der König der Juden und damit auch der Messias der ganzen Welt. Aber der herrscht anders. Und da muss ich euch etwas sagen, der König der Welt, der König der Juden, die Juden und die Heiden, wir Heiden mit ihnen zusammen, sind das Volk dieses neuen Königs. Und wisst ihr, wo mir das mal besonders bewusst geworden ist? Der hat die Zukunft. Am 24. werde ich nie vergessen, Juli 1988 durfte ich schon mal am Westen rüber. Stellt ihr das mal vor, meine Tante 75 geworden ist, durfte ich rüber. Und dann hat mich ein Bekannter mitgenommen und dann von Alpen nach Odenwald gefahren und von Odenwald sind die dann mit mir mal gefahren nach Darmstadt-Eberstadt zu den Marienschwestern, falls ihr die kennt. Und ich komme dorthin und da sagen die, gerade da waren die ganz aufgeregt, da haben die gesagt, heute, das war 88 schon seit Jahrzehnten, seit dem Kriegsende gab es die ja schon unter Basilea, da haben die zum ersten Mal aus Australien, aus einer Insel nördlich von Australien, eine Gruppe von Aborigines, die sie vor Jahren missioniert hat, die zum Glauben gekommen sind, bei sich gehabt. Das erste Mal. Und wer kommt außerdem noch? Der Wagner Uli von Bärenwald. Das war zusammen. Und ich war natürlich auch ganz aufgeregt. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, wahrscheinlich auch zum letzten Mal, Aborigines gesehen. Wer hat die schon mal gesehen? Also in Natura von euch. Noch niemand. Und die sehen schwärzer aus als die schwärzesten Afrikaner. Und wenn du eine Frau siehst, denkst du, ist die 17 oder 70? Ich konnte nie unterscheiden. Die Gesichtsausdruck, unglaublich. Und die saßen im Gottesdienst und haben gepredigt auf Deutsch. Und dann hat einer das ins Englische übersetzt. Und ein Aborigines hat vom Englischen, der Englisch konnte, in die Sprache übersetzt. Die Predigt in drei Sprachen gehört. Nicht Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, sondern eben Deutsch, Englisch und Aborigines. Und dann gab es Abendmahl. Liebe Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich stehe neben einem solchen Aborigines. Ja? Ich kann ja nur kein Wort mit ihm reden. Ne? Und was wird der von mir gedacht haben? Dass er sagt, wie sieht denn der aus? Der hat irgendwas, der ist ja leichenblass gegen uns. Also, kann es ja gar nicht mehr sein. Und wir stehen nebeneinander und dann kriegen wir das Brot und den Wein, den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und wir kriegen es mit den Worten, das ist das, was ich gerade so verstanden habe, ich kann nicht Englisch, gibt er uns das Brot und sagt, the King of Kings. Das verstehen wir alle. Der König der Könige. Und der kriegt das Brot und den Wein mit den Worten, the King of Kings. Da habe ich gedacht, so nah war ich noch nie einem Aborigines. So verbindet er, hier ist der da, dessen letzte Worte am Kreuz, die Worte der Schrift, die Pilatus, ohne es zu wissen, aber er musste es schreiben. Und was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, setzt er noch seine römische Autorität ein. Ja, er hat es gemacht. Dieser König lebt. Und dieser König hat auch für die Aborigines am Kreuz gehangen. Genauso für den Uli Wagner in Bernwalde. Eine wunderbare Sache. Und dann bedeutet für mich auch der Unterschied letzter Worte. Wenn ich zum Beispiel erlebt habe, dass es einem Sterbenden gehe, seinem Sterbenden. Und wir kommen ins Gespräch und ich nenne, ohne es zu wollen, oder ja, ich habe irgendeinen Namen genannt. Und da kriegte der wie einen Anfall und fing an, furchtbar zu fluchen. Auf dem Sterbebett, gegen diesen Menschen. Zu fluchen, richtige Flüche ausgestoßen. Ich konnte nicht beten, ich bin fluchtartig fort. Und als er dann kurze Zeit später gestorben ist, hat mir Gott eine Krippe geschenkt, dass ich nicht beerdigen muss. Da war ich richtig froh. Und ein andermal, letzte Worte, gehe ich nach Au ins Krankenhaus. Es waren zwei, drei Angehörige mit, stirbt auch einer. Wir kommen auf Jesus zu sprechen. Es kommt zu einer Begegnung mit diesem Jesus, dem König aller Könige. Und da sagt der Sterbende, sozusagen als eines seiner letzten Worte, das werde ich nie vergessen. Ja, er ist im selben Abend noch gestorben. Richtet sich auf und sagt, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Und das war's. Der hatte was mitgekriegt, dass dieser Jesus die Zukunft auch für ihn ist, wie für uns alle. Und ihr Lieben, das macht mich so froh, dass es einen König gibt, der nicht in keinster Weise den Anfechtungen und den Versuchungen zur Macht, zum Völkermord, zum Massenmord erlegen ist, wie so viele bis heute, sondern der eine andere Macht hat, die den letzten Feind besiegt hat. Und dieser Sieg ist am Karfreitag errungen worden. Dieser Sieg ist die Zeitenwende. Dieser Sieg, der gilt für dich und mich. Und wer diesem Sieger gehört, der ist auf der Siegesstraße. Der ist auf dem entscheidenden Weg zum Ziel. Egal, wann er mal stirbt. Aber der Sieg ist errungen. Und deswegen nicht Belsazar, sondern Jesus Christus, König aller Könige, Herr aller Herren. Und jetzt Abendmahl. Tja, wir sagen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Aber wir können es im Hinterkopf durchaus mal auch mithören. The King of Kings. Mhm.